Hier nun der zweite Teil unseres Mitschnitts der Podiumsdiskussion der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg zum Thema TTIP am 4. Mai. Der erste Redner ist Dr. Stefan Koppelberg, Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Bonn.
Also wenn es nur um die großen Konzerne ginge, dann bräuchten wir TTIP tatsächlich nicht. Die sind jetzt schon lange in den USA, aber die haben die Strukturen, sich über die bürokratischen Hemmnisse hinwegzusetzen. Es geht im Wesentlichen viel mehr um Mittelstandsunternehmen. Viele haben genau da die Schwelle, die sie nicht überschreiten können, weil nämlich die unnötigen bürokratischen Hürden zu hoch sind. Und was das Wachstum angeht, wir haben Erfahrung mit zig Freihandelsabkommen. Immer haben alle Freihandelsabkommen zu positiven Effekten geführt. Mehr Handel, mehr Arbeitsplätze, mehr Investitionen in allen Richtungen.
In Mexiko zum Beispiel?
Ja, auch in Mexiko.
Warum wollen die alle jetzt nach auswandern nach USA?
Auch in Mexiko sind zunächst Arbeitsplätze verloren gegangen. Heute exportiert Mexiko viel mehr in USA als vor Nafta. Aber das ist nicht unser Thema. Wir reden über die Art, wie die Europäische Kommission im Namen der Europäischen Union. Das sieht ganz anders aus als Nafta. Und wir müssen uns überlegen, als alternder Kontinent, der auch wirtschaftlich immer schwächer wird, wir werden immer kleiner anteilsmäßig, noch sind wir die größte Handelsmacht der Welt. Wir können gegenüber den USA sehr selbstbewusst auftreten. Wir haben den größten kaufkräftigsten Binnenmarkt der Welt, wir sind die größte Handelsmacht, den größten Handelsanteil am Welthandel. Wenn wir da jetzt lange zögern, dann ist das irgendwann vorbei. Dann ist der Zug abgefahren. Wir müssen in einem Kontext, wo die ganze Welt sich wirtschaftlich sehr dynamisch entwickelt, können wir es uns nicht leisten, irgendeine Wachstumschance zu vergeben. Und TTIP ist eine Wachstumschance, wenn es gut gemacht wird. Was die Standards angeht, gibt es auch wieder Erfahrungen. Es ist in der Tat so, dass durch Freihandelsabkommen unterm Schnitt die Standards angehoben werden. Die Logik ist ganz einfach. Ein europäischer Unternehmer erhält potenziell hinzu einen Markt von 316 neuen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Der ist bereit, ein bisschen mehr zu tun und sein Produkt etwas anspruchsvoller gestalten, wenn das die Amerikaner verlangen. Aber umgekehrt, die amerikanischen Unternehmen, die kriegen einen Markt eröffnet von über 500 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und die Erfahrung zeigt, dass diese Anhebung nach oben stattfindet. Lobbying, die Transparenz. Sie müssen sich selber eintragen an das Transparenzregister der Europäischen Kommission. Wir sind offen für alle. Dass sich da mehr von der Wirtschaft melden, das liegt vielleicht daran, dass tatsächlich es um ein Wirtschaftsabkommen geht. Aber Sie wissen auch, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen von ATTAC immer dabei sind bei den Runden, wo die Verhandlungsführer informieren. Auch BUD ist da, die Gewerkschaften sind da. Das ist aber wieder eine Frage von Angebot und Nachfrage. Wenn mehr Nachfrage kommt von mehr Verbänden, dann sind wir da genauso offen, wie wir das gegenüber Industrieverbänden sind.
Der Moderator Ludwig Georg Braun, Chef des international tätigen Unternehmens für Pharma- und Medizinbedarf in Melsungen.
Herr Kissner, einer der Kritikpunkte auch von den Gegnern dieses Abkommens ist ja, dass sie sagen, also bestimmte Dienstleistungen müssen dann liberalisiert werden, wodurch natürlich dann auch Ängste vorhanden sind, denn wir haben ja in vielen Ländern erlebt, wo das privatisiert worden ist, denn so war die etwas, also auch England etc., U-Bahn in London waren ja auch also bekannte Beispiele. Ist das tatsächlich so, dass da über die Hintertür heraus dann mit einem solchen Freihandelsabkommen, also hier die Europäische Union, gezwungen würde, die staatliche Daseinsfürsorge ein Stück weit zu unterstützen?
Bernd Kistner, Referatsleiter für Außenwirtschaft beim Hessischen Wirtschaftsministerium.
Die Europäische Kommission hat im letzten Jahr dargestellt, dass der Komplex öffentlicher Daseinsvorsorge kein Gegenstand der TTIP-Verhandlung ist. Das heißt, das wird nicht verhandelt, die Privatisierung von Wasserwerken, dort wird nicht verhandelt, die Öffnung eines öffentlichen Schulwesens mit einer Privilegierung privater Anbieter.
Das steht schon so im Mandat und es ist bei allen Freihandelsabkommen ausgenommen, schon wie in der WTO so geregelt.
Alexis Passadakis von ATTAC.
Also da muss ich doch widersprechen. Es ist natürlich so, dass öffentliche Dienstleistungen Teil von Verhandlungen sind und eines möglichen EU-Handels. Natürlich hat die EU-Kommission in der aktuellen WTO-Runde die Liberalisierung des Wassersektors gefordert.
Nein, niemals.
Natürlich, also es gibt ja schwarz auf weiß, es ist ja schon uralt, diese Forderung. Parallel gibt es immer die TISA-Verhandlungen, die Verhandlungen zu einem übergreifenden Dienstleistungsabkommen mit Pi mal Daumen 40 Staaten, die daran beteiligt sind. Und natürlich stehen öffentliche Dienstleistungen auf dem Tablett. Und diese Abkommen, TTIP und TISA, greifen ja durchaus konzeptionell ineinander. Unsere EU-Kommission führt natürlich beide Verhandlungen und natürlich greifen die ineinander. Einmal auf einen Punkt wollte ich nochmal eingehen, und zwar auf diese Wachstumsfrage. Das Fazit kommt natürlich immer Wachstum bringen. Stimmt das nicht so? Vor allem, wenn man sich die Arbeitsplatzseite anguckt, gibt es da Nettoverluste. Die NAFTA ist das beste Beispiel dafür. Also die Verhandlungen zwischen Kanada, Mexiko und den USA. Da gab es in allen drei Ländern Nettoarbeitsplatzverluste. Es gab eine Konzentration im Unternehmenssektor, also Stichwort nochmal mittelständische Unternehmen, Gewerbe und Landesrat, also massive Konzentration. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, welche Folgen eben Freihandel haben kann. Und auch deshalb gibt es ja massive Proteste auch in den USA gegen diese Freihandelsprojekte, weil die Erfahrung mit NAFTA vielen in den USA, sowohl Beschäftigten als auch Unternehmen, noch in den Knochen drücken. Und je länger solche Verhandlungen dauern, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche Verhandlungen scheitern. Also die Uhr tickt sozusagen für uns. Und ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass wir noch substanziell Dinge stoppen können. Ein Problem ist natürlich CETA, weil CETA ist schon ausverhandelt. Da steht zum Beispiel ISDS drin. Und das ist aber natürlich eine feine Hintertür, weil de facto alle großen Unternehmen natürlich Niederlassungen in Kanada haben und dann ganz massiv klagen können in der Europäischen Union. Und deshalb sagen wir nicht mit TTIP stoppen, sondern auch mit CETA stoppen, weil ISDS da eben schon drinsteckt.
Der Moderator Ludwig Jörg Braun.
Sie sagen einfach, jedes Freihandelsabkommen hat irgendwann dazu geführt, dass irgendwo Arbeitsplätze abgebaut sind oder dass sie nicht zu mehr Arbeitsplätzen geführt haben. Hätten wir solche Abkommen nicht, dann hätten wir auch eine Veränderung in der Arbeitsplatzstruktur in der deutschen Wirtschaft oder in der amerikanischen. Das ist immer ein normaler Prozess. Ich würde einfach mal Herrn Neugart fragen, ist da etwas der anderen Meinung tätig?
Felix Neugart, Bereichsleiter für Außenwirtschaftspolitik beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag Berlin.
Sie sagen, Freihandelsabkommen führen generell zum Verlust von Wachstum Arbeitsplätzen, richtig?
So generell habe ich das nicht gesagt, nein. Also ich meine, Freihandelspolitik gibt es seit 300 Jahren, 400 Jahren, wie auch immer. Kann man ganz unterschiedliche Sachen wirtschaftshistorisch feststellen. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir hochintegrierte Märkte haben zwischen EU und USA. Da wird es eine Verzerrung geben von Handelsströmen, aber es wird definitiv kein Wachstum geben und auch nicht an mehr Arbeitsplätzen.
Die Freihandelsabkommen, die ich kenne, die haben alle zu mehr Wachstum und Arbeitsplätzen geführt. Die Europäische Union ist das beste Beispiel für eine Freihandelszone, von der alle Mitglieder, und das lässt sich mit Zahlen belegen, von der alle Mitglieder massiv profitiert haben. Wenn wir jetzt sagen, okay, sagen jetzt, das ist der Blick zurück, es ist heute alles anders, wir schauen in die Zukunft, das ist in der Tat schwierig, sowas genau zu beziffern. Aber ich setze eine Milchmädchenrechnung zu sagen, wir müssen einfach so weitermachen wie bisher, wir brauchen TTIP nicht und dann wird schon alles so bleiben, wie es ist. Nein. Wir in Deutschland sind ganz massiv abhängig von Freihandel. Wir sind ganz massiv abhängig vom Export. 50% unseres Bruttoinlandsprodukts wird im Export erwirtschaftet. 40% der Industriearbeitsplätze hängen vom Export ab. Wenn wir jetzt sagen, wir lassen TTIP mal aus, brauchen wir nicht, dann würden wir uns zunehmend von den Weltmärkten abkoppeln. Dann würden wir, vielleicht nicht heute und morgen, aber in 15 Jahren würden wir Probleme haben, auf die Weltmärkte zu kommen. Warum? Andere verhandeln diese Freihandelsabkommen. Andere Regionen der Welt schließen sich enger zusammen, da kommen wir ja nicht mehr so leicht rein. Die werden dann auch die Standards definieren, die werden die Regeln definieren, da werden wir dann auch nicht mitreden können. Das heißt einfach zu sagen, wir lassen jetzt TTIP mal aus, schotten uns ab, und dann wird alles so bleiben, wie es ist, dann werden wir unseren Wohlstand halten können, dann werden wir die Arbeitsplätze halten können, das wird nicht funktionieren. Wir werden diese hohe Exportabhängigkeit nicht so halten können, wenn wir uns nicht in internationaler Handelspolitik engagieren. Zweiter Punkt, die öffentliche Daseinsvorsorge. Natürlich sind Dienstleistungen und Verhandlungsgegenstand umfassend. Aber was die Europäische Union macht in den Verhandlungen, sie nehmen bestimmte Bereiche bewusst aus den Verhandlungen raus. Das sind zunächst mal Dienstleistungen, die in Ausübung weltlicher Gewalt erbracht werden, also Polizei, Gefängnis und so weiter, wird rausgenommen. Das sind zweitens öffentliche Dienstleistungen, die natürlich in jedem europäischen Mitgliedstaat anders definiert werden. Und deshalb nimmt die Europäische Union als Ganzes drei Dienstleistungen komplett von den Verhandlungen aus. Wasserversorgung, Gesundheitsversorgung und das sind die sogenannten Social Services. Die sind komplett draußen. So, und dann gibt es als drittes Element im Dienstleistungsangebot selbst nochmal Ausnahmen. Da kann dann jedes Land in der Europäischen Union Dinge, die ihm wichtig sind, aus den Verhandlungen ausnehmen. Das ist ein Riesenpaket. So, und das insgesamt ist das Verhandlungsangebot der Europäischen Union bei den Dienstleistungen. Also da sehe ich überhaupt keine Gefahr.
Der Moderator Ludwig Georg Braun.
Das Europäische Parlament muss Zustimmung geben. Dann gehört aber auch gleichzeitig zu, dass es mit einer einfachen Mehrheit. Der zweite Punkt, glaube ich, ist, dass die einzelnen Mitgliedstaaten, die auch
Europäischen Union alle einzeln zustimmen müssen. Das ist ja doch ein Punkt. Ein Land, nehmen wir mal Griechenland, sagt nein. Und was ist dann?
Dr. Stefan Koppelberg, EU-Kommission in Bonn.
Ja, dann gibt es keinen TTIP.
Alexis Passadakis von ATTAC.
Nein. Also, um diese Ratifizierungsprozess nochmal zu skizzieren, es ist durchaus nochmal komplizierter insofern, als dass es ja so üblich ist, wenn Ratenplanungen zugestimmt haben, dass ein solches Abkommen vorläufig in Kraft gesetzt wird, bevor die Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten gemacht wird. Also bei vergangenen Abkommen ist es genauso gelaufen, dass bevor die nationalstaatlichen Parlamente abgestimmt haben, die vorläufige Inkraftsetzung bereits gemacht wurde. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn dann ein Parlament tatsächlich aus guten Gründen nein stimmen sollte, ist es plausibel, dass das ganze Vertragswerk hinfällig ist? Nein, das ist nicht plausibel, sondern das wird dann höchstwahrscheinlich so aussehen, dass dann entweder in ganz bestimmten Bereichen vielleicht minimale Veränderungen dann doch noch möglich sind oder sozusagen gewisse Übergangsfristen vereinbart werden, beziehungsweise Parlament wieder aufgefordert wird, nochmal abzustimmen, so wie das ja bei den EU-Verträgen auch schon zuvor kam, wie zum Beispiel in Irland. So wird das dann ablaufen. Also es wird nicht die demokratiepolitische plausible Möglichkeit geben, dass eben ein Parlament sagt, für uns zum Beispiel Italien ist dieses Abkommen nicht in Ordnung, deshalb sagen wir, nein, das Abkommen nicht. Das ist nicht die Perspektive, so läuft dieser Ratifizierungsprozess nicht. Aber es ist natürlich nicht möglich, dass ein einzelnes Parlament mit einer Anstrengung kommt und das dann hinfällig ist, was demokratiepolitisch aber sinnvoll wäre, ist es aber nicht. Und Sie können jetzt nicht solche Verfahren verzerrt darstellen, die sind in der Wirklichkeit sehen eben anders aus. Bis es zu so einer Abkündigung kommt, ist es aber natürlich noch ganz lange hin. Und wie ich am Anfang sagte, der Widerstand ist inzwischen sehr, sehr groß. Selbst Mario Hofen vom Bundesverband Politischer Wirtschaft hat gesagt, je mehr die Unternehmer darüber wissen, desto kritischer werden sie. Und ich glaube, dass man im letzten Jahr genau diesen Effekt gesehen hat. Je länger die Verhandlungen dauern, desto schwieriger ist es, das dann mal durchzusetzen. Und noch ein Punkt, dass ich mir der Protest und der Widerstand natürlich bis tief in die Sozialdemokratie inzwischen hinein vorgearbeitet hat. Das ist hochinteressant und sehr, sehr wichtig. Und sowohl bei Verbänden, bei kommunalen Unternehmen als auch bei Gewerkschaften. Also ich denke, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, da tatsächlich noch dieses Abkommen zu stoppen. Ich hoffe, dass Sie dabei mithelfen, weil ich glaube, dass Ihre Interessen nicht gewahrt sind.
Der Moderator Ludwig Georg Braun.
Ich habe hier eine Umfrage aus dem Haus des DIHK und die sagt also hier positiv für dieses Abkommen sind 70% der Mitgliedsfirmen und ich glaube, das liegt nicht daran, dass sie sich alle so intensiv mit diesem Abkommen beschäftigt haben, sondern es liegt vielmehr daran, dass sie die praktischen Erfahrungen haben, da wo Abkommen geschlossen worden sind, dass sie dann also doch Erleichterungen haben und dass sie tatsächlich sagen, uns wird das in den Markt eintreten erleichtert. Das erleichtert das Aufbauen von Unternehmen in anderen Ländern. Dann gehört ja ganz wichtig dazu, dass sie die Absicherung bekommen für ein solches Investment. Gerade wenn der Mittelstand sich internationalisieren muss. Auch mittelständische Unternehmen müssen ihre Exportquote erhöhen, weil die eigentlichen klassischen europäischen Märkte so nicht mehr wachsen, um dort die Kostensteigerung, die automatisch in der Welt auf uns zukommt, auszugleichen. Dass die Wirtschaft sich gegen ein solches Abkommen verstärkt ausdrückt, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Bernd Kistner vom Hessischen Wirtschaftsministerium.
Viel politisch aktuelle Themen, ob das Fracking ist, ob das Verbraucherschutz ist, das ist ja zunächst mal nicht das Thema TTIP. Ein wichtiger Aspekt, der heute noch nicht angesprochen worden ist, ist das Thema der Harmonisierung von Standards. Da geht es in erster Linie nicht um die Abschaffung von Standards oder um die Absenkung von Standards, sondern um die wechselseitige Anerkennung von zugegebenermaßen hochwertigen Standards. Niemand bezweifelt, dass in den USA es ein Zulassungsverfahren für Pharmaka, für medizintechnische Geräte gibt, die auf einem sehr hohen technischen Standard formuliert sind. Wir haben die gleichen hohen definierten Standards innerhalb der Europäischen Union. Nur wir haben vollkommen unterschiedliche Systeme, wie diese Zulassungsverfahren entwickelt werden. Wir haben im Bereich der Automobilindustrie einen Komplex, wo auch in den USA es hohe technische Standards gibt, aber andere.
Und die deutschen Automobilproduzenten, die ihre Fahrzeuge in den USA verkaufen wollen, haben erhebliche Kosten, um ihre Produkte sozusagen zulassungsfähig dort zu machen. Wenn man hier wechselseitig die Anerkennung akzeptieren würde, dann würden die einen erheblichen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei uns in Hessen und in Deutschland und in anderen europäischen Ländern schaffen. Und wir würden gleichzeitig das Niveau der technischen Zulassung keineswegs senken.
Eine erste Wortmeldung aus dem Publikum.
Darf ich dann gleich drei Bemerkungen machen? Also eine ist praktisch eine Frage, die ich hier gehört habe, dass das TTIP eine ganz besondere Konstruktion ist, und die Freihandelsregelungen selbst werden gar nicht im Vertrag festgelegt, sondern der Vertrag definiert nur die Spielräume und die wirkliche Ausgestaltung macht dann hinterher das regulatorische Kooperationsforum, was hier gesehen wird, dass es sehr stark der Lobby von den Großkonzernen ausgesetzt ist. Die zweite ist, dass ja die USA in dem Augenblick schon in den Verhandlungen sind mit dem Trans-Pacific Partnership. Und da ist es vielleicht interessant zu sehen für diejenigen, die noch meinen, dass die NAFTA eine tolle Sache gewesen wäre, dass die NAFTA tatsächlich im Anfang sehr gute Fortschritte gemacht hat und Mexiko auch sehr gewachsen ist, bis die amerikanischen Konzerne dann mehr nach China rübergehen konnten und da ihre Investitionen gemacht haben. Und da ist dann Mexiko heute maximal auf dem Stand von vor der NAFTA-Vereinbarung. Und das war für mich doch eine wichtige Sache, dass man da nochmal sieht, welchen Erfolg es haben kann. Und auf der anderen Seite, dass eben das TPP, also etwas, was Europa wahrscheinlich den Zugang zum pazifisch-asiatischen Wirtschaftsraum eher noch erschweren wird. Und dann noch alles aus dem Handelsblatt. Und da steht dann hier, 1000 Demonstranten durch die Straßen, besonders umstritten sind die privaten Schiedsgerichte, die es den Unternehmen ermöglichen sollen, Staaten also der neuen Richter zu beklagen. Verhandlungen darüber sind derzeit ausgesetzt, und jetzt schreibt das Handelsblatt selber, dabei sind diese ja entscheidend für das Wohl und Wehe des gesamten Abkommens. Die EU-Kommission versucht nun eine Strategie der Besänftigung, und darin kommt es dann zum ersten Mal vor, dass die transparente Verfahren, unabhängige Richter, Einspruchsmöglichkeiten für Dritte und sogar eine Berufungsinstanz gegeben werden soll. Diese Scharmoffensive soll einen Keil in die Phalanx der Gegner treiben. Das ist das Handelsblatt.
Stefan Koppelberg, EU-Kommission in Bonn.
Den Aussagen des Handelsblatts kann ich mich anschließen. Die Schiedsverfahren, die wir kennen, sind eigentlich das deutsche Modell. Jetzt ist aber seit 2009 auch dieser Bereich EU-Zuständigkeit. Also muss das erste Mal die Europäische Union, damit die Europäische Kommission, diese Verfahren gestalten. Und sie wird sie sehr viel besser gestalten, als Deutschland die bisher gestaltet hat. Nämlich mit genau den Elementen, die Sie genannt haben. Übrigens ist bei CETA das schon ziemlich weit gegangen. Auch da freien Zugang zu Dokumenten. Die Anhörungen sind öffentlich. Sie haben das Prinzip, dass der verliert, zahlt. Bisher haben meistens die Unternehmer verloren. 40-60 gewinnen die Staaten. Aber es wird sich halt jeder sehr gut überlegen, bin ich wirklich diskriminiert worden? Und das ist ein Punkt, der wichtig ist. Bisher war das sehr vage definiert. Da ging es um billige und gerechte Behandlung. Das kann ein Richter so oder so interpretieren. Wir wollen es sehr viel klarer definieren. Und das Prinzip muss klar sein. Also ich als Unternehmer kann nur klagen, wenn ich sicher bin, ich bin diskriminiert worden. Nehmen wir mal den Fall Vattenfall. Vattenfall hätte unter der Regelung, wie die Kommission sie vorschlagen wird, hätte überhaupt nicht geklagt. Denn Vattenfall ist nicht diskriminiert worden. Für Vattenfall gelten heute genau die gleichen Regeln wie für E.ON, wie für RWE, wie für EnBW, wie für alle, die Atomkraftwerke investiert haben. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass wir ein Modell haben für Schiedsgerichtsbarkeit, das sehr viel besser ist, als wir bislang hatten. Die anderen drei Punkte...
Zukünftige regulatorische
Kooperation. Ja. Ich hatte gesagt, das hat heute die Europäische Kommission ihren Textvorschlag vorgestellt. Wir haben teilweise absurde Regelungen, das in der Praxis dazu führt, dass tatsächlich deutsche Autohersteller für den amerikanischen Markt nochmal bauen müssen. Mit keinem sichtbaren Effekt. Das Auto ist deswegen nicht sicherer. Es entspricht nur anderen Sicherheitsvorschriften. Das gilt eben für Arzneimittel oder auch dafür, wie Anlagen, die Arzneimittel produzieren, getestet werden. Noch absurder, da kommen nacheinander von der amerikanischen Agentur, die das prüft, einer mit dem gleichen Prüfprotokoll wie der von der europäischen Agentur. Aber ein Unternehmen, das beide Märkte bedienen will, muss eben beide Prüfzertifikate haben. Der unterscheidet sich nur im Stempel.
und Herr Lepasadakis, das ist das, was den größten Teil von dem Erfolg von TTIP ausmachen wird.
Eine weitere Stellungnahme aus dem Publikum.
Herr Professor Brandt hat eine Studie zitiert, in der Sie die Zustimmung der Wirtschaft zu diesem Abkommen ausgezählt haben. Mich hat danach keiner gefragt. Ist das eine Mieterhebung gewesen oder haben Sie nur die exportierenden Unternehmen gefragt? Herr Neugert hat vorher gesagt, wir haben ja Umfragen gemacht, aber bei den exportierenden Unternehmen. Jetzt frage ich mich, ist die DIHK nur eine Vertretung der exportierenden Unternehmen oder ist sie auch eine Vertretung der nicht exportierenden Unternehmen? Will ich meine Sorge nochmal konkret machen? Einige Kollegen haben hier Rapsmühlen aufgebaut, um Treibstoff zu erzeugen aus Raps. Dann gab es eine Änderung der Rahmenbedingungen und diese Rapsmühlen konnten nicht mal die variablen Kosten einspielen, also sind stillgelegt worden. Die haben richtig bis auf hohe Gerichtsebenen geklagt und gesagt, ja, unsere Investition ist weg. Und da hat das Gericht, ich finde zu Recht, auch wenn es natürlich bedauerlich ist, aber das Gericht hat gesagt, das ist unternehmerisches Risiko, dass die Rahmenbedingungen nicht mal ändern können. Was wäre jetzt gewesen, wenn ein internationales Unternehmen betroffen worden wäre und hätte gesagt, hier, wir haben im Vertrauen auf eure Rahmenbedingungen investiert und plötzlich werden wir enteignet. Ich kann verstehen, dass es einen Schutz des Eigentums und der Investitionen geben muss, aber das kann doch tatsächlich nur sein, wenn ich diskriminiert werde. Also normale unternehmerische Risiken kann ich doch nicht beklagen. An der Stelle hätte ich kein Vertrauen in diese private Schiedsgerichtsbarkeit.
Felix Neugart, Deutsche Industrie- und Handelskammertag.
Es geht um die gleiche Umfrage, da haben wir nur die exportierenden Unternehmen gefragt. Weil unsere Zielsetzung war die, zu fragen, was sind die Probleme, die ihr in diesem Geschäft habt, was können wir verbessern durch TTIP. Und da haben wir eben eine ganze Menge von Themen gefunden, die wirklich für die Mittelstände, für die kleinen Unternehmen, die internationales Geschäft haben, relevant sind, wo sie ein Problem haben und versuchen können, mit TTIP Hinderungen zu schaffen. Das war das Ziel. Das ist das eine.
Aber Sie verstehen, dass Sie mit den Unternehmern sprechen, denen durch diese internationale Schiedsgerichtsbarkeit ein Privileg eingeräumt wird und dieses Privileg nicht bekommen, die diese Klagemöglichkeit nicht haben, mit denen reden Sie nicht. Das ist ein problematisches Vorgehen.
Jetzt reden wir also bitte nicht TTIP mit ISDS gleichsetzen. TTIP ist ein Abkommen, was eine große Breite an Themen beinhaltet. Ein Thema ISDS ist Investorenschutz. Ich dazu drei Worte. Das eine ist, wir brauchen Investorenschutz. Es gibt Länder, wo kein international agierendes Unternehmen investieren würde, Geld lassen würde, wenn es nicht eine gewisse Form des Schutzes hätte. Jetzt mal dahingestellt, wie die ausgestaltet ist. Es gibt Länder in Afrika, wo niemand...
Hätte bitte nicht mit Afrika geschlossen.
Dann bringen Sie mich nicht, lassen Sie mich doch mal ausreden. Also, wir brauchen Investitionsschutz für viele Länder dieser Welt. Punkt 2, in der Tat, für TTIP brauchen wir es nicht zwingend. Also... Wenn Sie ein deutsches Unternehmen zum USA-Geschäft befragen, also deutsche Mittelständler fragen, was ist euer Problem in den USA, das ist nicht das Hauptthema. Die USA ist ein Rechtsstaat, die haben Gerichte, die normalerweise auch das umsetzen und insofern ist das nicht das Hauptproblem, ganz klar. Punkt 3. Ja, der Investitionsschutz, so wie er heute besteht, ist verbesserungswürdig, ist an bestimmten Stellen zum Missbrauch offen. Genau das ist ja sozusagen erkannt worden, das ist jetzt auch das Ziel der Bundesregierung, der Europäischen Kommission, diese Dinge, die kritisiert werden, das sind alles Dinge, die im Moment diskutiert werden. So, wenn wir diese drei Punkte zusammennehmen, glaube ich, das ist nicht die richtige Lösung zu sagen, wir nehmen den Investitionsschutz einfach aus TTIP raus. Das wird das Problem nicht lösen, weil die Bundesrepublik Deutschland 135 andere Investitionsschutzabkommen, die genau diese Bestimmung beinhalten. Wenn wir also glauben, dass dieses Thema verbesserungswürdig ist, dann würde es sehr viel mehr Sinn machen, das zu tun, was die Kommission jetzt versucht, nämlich einen verbesserten Vorschlag von Investitionsschutz vorzulegen, der genau auf diese Bedenken eingeht, das dann im TTIP zu verankern, als eine Art Muster, als eine Art Modell für andere Abkommen und davon ausgehen dann beispielsweise solche Dinge wie einen internationalen Investitionsgerichtshof anzugehen. Das wird nicht über Nacht passieren, aber das ist durchaus eine Perspektive. Also nur zu sagen, wir nehmen das jetzt aus TTIP raus. Aber wenn man das machen würde, würde das Problem nicht loswerden. Das Thema würde bleiben, die Investitionsschutzverträge, die bereits bestehen, die würden auch bleiben. Also halte ich es für die bessere Lösung zu sagen, verbessern dieses Modell, versuchen den Missbrauch auszuschließen und damit dann gemeinsam mit den Amerikanern zu einer besseren Lösung zu kommen. Und wenn die Amerikaner dazu nicht bereit sind, dann wird es in dem Bereich auch keine Einigung geben.
Herr Lohmeier, Chef der IHK Kassel-Marburg.
Wir haben Sie diskutieren über Sozialstandards, über Verbraucherschutzstandards und so weiter und inwieweit wird das dann in die Verhandlungen mit eingebracht oder nicht eingebracht. Unbeschadet davon bin ich zutiefst davon überzeugt, dass überhaupt der Freihandel um die Globalisierung, wo wir über viele Risiken thematisieren, überhaupt erst dazu beigetragen hat, dass wir hohe Sozialstandards haben, dass wir uns hohe Verbraucherschutzstandards leisten können. Aber das ist wirklich zu erwirtschaften auf einem ganz, ganz hohen Wohlfahrtsniveau. Wenn ich mir Nordhessen ansehe, was sich hier in den letzten 10 Jahren verändert hat, dann geht es nur immer um den Auslandsmärkte, es geht um Innovation, es geht natürlich um Fachkräfte, damit zusammenhängen. Wenn wir uns diese Zahlen ansehen, muss ich sagen, in einer regionalisierten Wirtschaft, für die ich in vielen Teilen sehr viel Sympathie habe, aber ich sag mal, den Überschuss, in Anführungsstrichen, den volkswirtschaftlichen Überschuss, das ist unsere Fundierung für die hohen Standards.
Herr Vassalakis, der Vorwurf war ja, Amerika ist letzten Endes hier der mit dem Wort TTIP getroffen wird.
Alexis Passadakis von ATTAC.
Naja, also Kritik gegen Freihandelsabkommen gibt es seit Freihandelsabkommen eben verabschiedet werden. Das ist überhaupt nichts Neues. Die Frage ist nur, warum wurde Kritik manchmal gehört, manchmal nicht? Und das hängt eben natürlich vom spezifischen Widerstand ab und von gesellschaftlichen Interessenslagen. Im Fall von den USA und jetzt im Unterschied zu Korea, dass einfach der US-Markt einfach von seiner Dimension, beziehungsweise der Nordatlantische Markt, von seiner Dimension überhaupt nicht zu vergleichen ist mit dem, was zwischen Korea und der Europäischen Union passiert. Die ganzen Anwaltskanzleien, die über ISDS unterwegs sind, die sitzen im Wesentlichen in den USA. Das heißt, dass hier sozusagen Quantität irgendwann in Qualität umschlägt einfach. Und deshalb ist, glaube ich, die Aufregung so groß. Weil die Vernetzung schon so intensiv ist, weil die Märkte so groß sind, und deshalb werden auch die Auswirkungen viel, viel massiver sein als ein Abkommen zwischen Korea,
China.
Naja, zwischen EU und China gibt es ja noch kein Freihandelsabkommen, es gibt einen Verhandlungsprozess. Ja, es gibt einen Verhandlungsprozess. Unsere Aufgabe ist es, also von ATTAC zum Beispiel, dass wir eben versuchen, in diese öffentliche Aufmerksamkeit, die es gibt zum Thema TTIP, eben natürlich CETA reinzuholen, weil das die nächste Auseinandersetzung ist, die TISA-Verhandlungen sozusagen reinholen in die Aufmerksamkeit und hoffentlich eben auch noch andere Verhandlungsprozesse. Ich möchte noch was zum ISDS sagen. Investitionsentscheidungen von Unternehmen richten sich nicht nach ISDS, wie man an den Wirtschaftsbeziehungen zwischen EU und USA sieht. Also das gab es bisher nicht, trotzdem gibt es einen enormen Austausch von Auslandsdirektinvestitionen. Brasilien zum Beispiel hat auch kein solches Abkommen, trotzdem gibt es einen enormen Austausch von Auslandsdirektinvestitionen. Sondern diese Form von Wirtschaftsvertragen ist letztendlich ein Sahnehäubchen, was die Macht, die Handlungsspielräume der großen Konzerne massiv ausweitet. Und dabei geht es zum Teil noch nicht mal um die konkreten Fälle, die in Klagen vorkommen, sondern es geht auch darum, dass ich mit einem solchen Instrument Regulationen keinem schicken lassen kann. Nämlich, wenn es ein solches Abkommen gibt, haben Konzerne die Möglichkeit, bevor die Regulierung sozusagen abgeschlossen ist, anzurufen, ein Ministerium, zu sagen, wenn ihr das und das macht, dann klagen wir. Und dieser Abschreckungseffekt, der ist sicherlich mindestens so hoch einzuschätzen wie konkrete Klagefälle. Und jetzt nochmal zu den konkreten Klagefällen.
Das ist ja eine Behauptung.
Nein, das sind empirische Erfahrungen, dass solche Dinge vorgekommen sind.
Gibt es konkrete Fälle?
Ein Teilnehmer aus dem Publikum.
Ja, ganz konkrete Fälle. Wir sagen, in Kanada sind hier in Europa akzeptiert worden im Vorgriff auf das Ziel. Also die waren vorher als umweltschädlich abgelehnt worden hier in Europa, die erhiebenen aus Teersanden. Und dann stand das CETA-Abkommen am Horizont und dann hat man die Teersande deakzeptiert.
Ich möchte noch was zu den konkreten Fällen sagen. In der Tat ist es so, dass es da offensichtlich unterschiedliche Zahlen gibt. Die Zahlen, die uns vorliegen von den Vereinten Nationen, zeigen, dass in ungefähr 2/3 aller Fälle die Unternehmen das bekommen, wenn sie klagen, 1/3 der Fälle nicht. Bei 1/3 gewinnen sie tatsächlich die Klage voll, bei den anderen Fällen gibt es dann so einen Kompromiss. Wenn man aber jetzt über eine Summe klagt von 200 Millionen oder 2 Milliarden, dann bekommt eben dann 100 Millionen oder nur 2 Milliarden, ist das ja auch schon eine Menge Geld, auch wenn die Klage nicht gewonnen ist. Aber das ist tatsächlich so, dass diese private Paralleljustiz natürlich eben nicht unabhängig ist und inhärent die Interessen der klagenden Seite bevorzugt. Und es ist ja auch völlig logisch, wenn diejenigen, die da sitzen, Interesse haben, dass der Klagemarkt floriert, dann dürfen sich die Beteiligten, also auch der Schiedsrichter, der für den Staat dort sitzt, es sich nicht zu oft erlauben, die Klage scheitern zu lassen, sondern haben Interesse daran, dass das Business eben weitergeht in diesem Bereich. Man kann eben sehen, dass die Zahl der Fälle massiv ansteigt. Und das, was da passieren würde mit Zinta TTIP, wäre tatsächlich eben dann nochmal eine ganz neue Qualität, weil einfach die Märkte so gigantisch sind, weil damit sicherlich vielmals auch 50% aller weltweiten Direktinvestitionen zusätzlich diesem Verfahren zugänglich gemacht wurden. Also ein ganz, ganz enormer Anteil. 50% aller Investitionen aus den Direktinvestitionen aus den USA sind eben in der Europäischen Union. Und deshalb ist dieses Verfahren so bedrohlich. Und unser Protest ist im Moment zu verdanken, dass die Verhandlungen da stoppen. Und trotzdem liegt es eben weiter auf dem Tisch. Und CETA ist eben diese Hintertür vorhanden.
Felix Neugart, Deutsche Industrie- und Handelskammertag.
Vielleicht nochmal einen Kommentar zu den Zahlen. Diese Zahlen, die wir haben, zeigen, dass mindestens die Hälfte aller Klagen von kleinen und mittelständischen Unternehmen angestrengt werden. Das heißt jetzt nicht, dass jedes kleine Unternehmen sowas macht, aber sagen wir so, diese simple Sache, das sind ja immer so die ganz großen, kleiner macht sowas nicht, das stimmt so empirisch nicht. Sahnehäubchen. Wir sagen ja, GSDS ist so eine Add-on für Großunternehmen, die Regulierung irgendwo verhindern wollen. Ja? Das stimmt so auch nicht, wenn ich irgendwo investieren will. Möchte dafür dann eine Hermesdeckung des Bundes haben, also eine Garantie der Bundesregierung, dass sie mit bestimmten Bedingungen, wenn es politischen Rahmenbedingungen ändern, dass sie mir dann helfen können. Also eine Hermesdeckung gibt es für Exporte, gibt es für Investitionen. Wenn ich sowas haben möchte, dann ist das an die Bedingung geknüpft, dass zwischen Deutschland und Angola ein bilaterales Investitionsschutzabkommen existiert. Und diese Deckungen werden auch stark von mittelständischen Unternehmen.
Das ist ja nicht abgedeckt durch das TTIP.
Nein, aber wenn wir sagen, das ist immer ein Sahnehäubchen, das unter so oben drauf kommt für Großunternehmen, das ist schon international für deutsche Unternehmen ein Instrument, das wirklich relevant hat, beispielsweise für solche Abdeckungen.
Aber wenn ich meine USA
nochmals Alexis Passadakis.
Nochmal grundsätzlich diskutieren an dieser Stelle, ob man tatsächlich eine Paralleljustiz geschafft, mit Rechtsstaatlichkeit wenig zu tun hat. Es gibt ja auch die Alternative der privaten Versicherung zum Beispiel. Es wird ja oft davon gesprochen, dass man sich privat absichern soll.
Hermes gibt es nur, wenn private Versicherung das nicht übernimmt.
Ja, das ist vielleicht zum Teil vielleicht eine falsche Investitionsentscheidung, die getroffen wird. Aber wie gesagt, bei Kanada ist dieses Problem nicht da und da steht eben ISDS eben drin. Das ist eben nicht Angola, bei den USA soll es eben auch. Bisher wollen die USA es drin haben, das ist eben nicht vom Tisch, auch wenn die Verhandlungen bei dem Kongress stoppen. Ich wollte auch auf Sie nochmal eingehen, nämlich die grundsätzliche Frage von Wohlstand, Globalisierung und so weiter und so fort. Also natürlich ist es so, dass wir als Land auch eine Kooperation mit den USA für plausibel halten. Also an allererster Stelle würde ich sagen, wir bräuchten jetzt nämlich ein No-Spy-Abkommen. Gibt es nicht. Es wird aber TTIP verhandelt. No-Spy-Abkommen, davon möchte niemand mehr reden. Es wird Wirtschaftsspionage gemacht. Also was kommt natürlich nicht auf den Tisch. Man könnte ein schönes Abkommen machen zum Thema erneuerbare Energien. Und dass man da kooperiert und fördert und so weiter und so fort. Also eine Vertiefung der Beziehungen zwischen EU und USA ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Aber das TTIP ist eben ein Freihandelsabkommen. Da geht es eben grundsätzlich nicht darum, dass Standards höher werden. Datenschutz, dass man nicht spioniert, dass man andere Rahmenbedingungen hat für erneuerbare Energien. Das passiert eben genau nicht. Um es nochmal zu sagen, aus der Freihandelsdoktrin heraus ist jegliche Regulierung erstmal ein Handelshemmnis. Es gibt eben bisher keine Handelsabkommen, die Regulierung nach oben schrauben. Die meiste Regulierung, die sich aus einem öffentlichen Interesse und Auseinandersetzungen stattfinden, Chemikalienrichtlinie REACH zum Beispiel und ähnliche Dinge, das ist in der Form eben zum Beispiel nicht in den USA gibt. Und im Medikamentenbereich ist es tatsächlich so, dass die US-Standards höher sind, auch im Bereich der Quecksilberregulierung bei Kohlekraftwerken. Aber in vielen Bereichen ist es eben nicht so was. Also die Chemie ist zum Beispiel so, dass in Kosmetika in den USA Blei enthalten sein darf. Das ist giftig. Eine gegenseitige Anerkennung von Standards würde faktisch bedeuten, dass bleihaltige Kosmetik auch in der EU verkauft werden darf. Es sei denn, man macht es eben nicht. Und dann hat man natürlich ein ziemliches Abkommen verfehlt. Aber tatsächlich ist es ja so, dass in ganz vielen Bereichen sehr, sehr unterschiedliche Regulierungssysteme da sind und dass über gegenseitige Anerkennung eben genau nicht laufen wird, sondern da wird dann möglicherweise irgendwann das Unternehmen gemacht. Denn eben EU-Unternehmen ein großes Interesse haben am Beschaffungsmarkt, öffentlich in den USA, dann wollen natürlich die USA auch etwas haben. Und da kommen natürlich Verbraucherschutzstandards natürlich wieder mit ins Spiel. Die sind ja nicht außen vor. Es sind eben Verhandlungen, natürlich liegt alles auf dem Tisch. Und natürlich wird es irgendwann, und wenn die Verhandlungen so weiter auf irgendwelche Kuhhandel geben, und das geht es nicht, und wenn die EU möchte, dass es einen Zugang gibt von EU-Fluglinien für den US-Markt, bei America weghaben möchte, Finanzmarktregulierung schreddern möchte, dann muss auch irgendwann mal etwas gegeben werden. Und interessanterweise gab es ja kurz eine Reise von Landwirtschaftsminister Schmidt in die USA. Die Bundesregierung sagt, im Bereich Gentechnik brennt nichts an. Die EU-Kommission sagt es auch. Er war eben in den USA, kam zurück und hat sich verdreppert, wenn man. Er hat ja dann öffentlich gesagt, ja, wir haben so eine ganz tolle Idee, man könnte ja in Zukunft Gentechnik, Labeling-Informationen bei Lebensmitteln in den Barcode reinpacken, wäre doch fantastisch innovativ. Natürlich hat er sich verplappert, natürlich liegt Gentechnik auch auf dem Tisch bei diesen Verhandlungen. Einen Tag später, vielleicht sogar noch am selben Tag, sind wir zurückgerudert. Natürlich sind diese Dinge auf dem Tisch und wenn es diesen Kuhhandel gibt, dann ist eben alles offen. Da kann niemand sagen, hier brennt nichts an, da brennt nichts an, das kommt nicht rein. Alles bleibt gleich, so wird es nicht aussehen. Und deshalb, glaube ich, muss man sehr, sehr, sehr wach sein. Deshalb geht es grundsätzlich darum, zu sagen, dieser Ansatz ist falsch.
Nun eine weitere Stellungnahme aus dem Publikum.
Aber diese Diskussion und auch hier ist für mich das nicht so deutlich geworden in der Schiedsgerichtsbarkeit. Ein Schiedsgerichtsvertrag schließt ja aber an, schließt ja planbar, was nationale oder europäische Gesetzgebung ja aushebelt. Das ist für mich der größte Punkt in dieser Diskussion.
Dr. Stefan Koppelberg, EU-Kommission in Bonn.
In der Zukunft ist schon gesagt worden, die Schiedsgerichtsverfahren gibt es seit 1950. Die jetzigen werden jetzt besser, schon die CETA werden besser und die TTIP noch besser. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, warum sowas sinnvoll ist. Das ist jetzt ein größeres Unternehmen, aber es ist, glaube ich, sehr plastisch. Ein spanisches Erdölunternehmen hat massiv investiert in Argentinien, Repsol. Das wird einfach verstaatlicht. Die hätten überhaupt keine Entschädigung bekommen, wenn es nicht eben ein Schiedsverfahren gegeben hätte und eine Investorschutzklausel zwischen Spanien und Argentinien, darauf konnten sie sich berufen, sie haben zumindest eine Entschädigung bekommen. Sie werden nie Geld verdienen an ihrer Anlage, die ist jetzt argentinisch verstaatlicht. So, bei den kleinen und mittleren Unternehmen ist das Interesse vor allem an Schiedsverfahren da, wo es die Möglichkeit gibt. Es ist ja nur eine Möglichkeit. Sie können ja genauso gut auch vor öffentliches Gericht gehen. Sie können ja auch sagen, ich gehe eben, was haben Sie genannt, Missouri. Nur, es wird sehr viel länger dauern. Und bei einem mittelständischen Unternehmen, was investiert hat und jetzt die Investition lohnt sich nicht und die möchten irgendwie sehen, ich brauche jetzt Geld zurück, bis ein ordentliches Verfahren gelaufen ist, ist das Unternehmen pleite. Und dann werden da sind Mittelstandsunternehmen ihren Vorteil. Erneuerbare Energie ist Teil von TTIP, wird mitverhandelt. Also da sehe ich nicht Ihren Kritikpunkt. Datenschutz und neues Beispiel, da muss man jetzt mal sehen. Wir brauchen in der Europäischen Union, um etwas gemeinsam zu machen, brauchen wir einen europäischen Konsens. Bei TTIP gibt es den. Es gibt ein einstimmiges Mandat der 28 Mitgliedstaaten mit den Vereinigten Staaten ein Freihandels- und Investitionsabkommen zu schließen. Das Mandat ist ziemlich detailliert, auch was gemacht werden soll und dass zum Beispiel Daseinsvorsorge gar nicht drin sein soll. Da steht da alles drin. Wenn es um Datenschutz geht, haben wir ganz unterschiedliche Empfindlichkeiten. In Deutschland sind die ganz anders als zum Beispiel in Großbritannien. Und da kommen wir nicht auf einen Nenner. Deswegen ist es sehr schwierig von der europäischen Seite da gegenüber den USA zu verhandeln. Da kann man also nur zwischenstaatlich, und da müssen Sie ja Ihre Fragen an die Bundesregierung stellen, warum es da kein No-Spy-Abkommen gibt. Tun wir. Gleichgehalte, Gentechnik, Barcodes, alles was EU-Recht ist, bleibt EU-Recht. Das kann nur geändert werden durch den EU-Gesetzgeber, und das ist das Europäische Parlament mit Mehrheit. Also wenn irgendwas geändert werden soll, Hormonfleisch, gentechnisch veränderte Organismen, Chlorhühnchen, dann muss das, es muss erstmal einen Vorschlag der Europäischen Kommission geben. Wir wollen jetzt alle Chlorhühnchen essen, okay? Dann sagt die Kommission, machen wir jetzt einen Vorschlag. Und dann muss es Mehrheit bekommen im Europäischen Parlament und es müssen die Mitgliedstaaten auch mehrheitlich dafür sein. Eine Sache auch, Sie sagen immer so, wir sind ja schon in der EU und USA so stark vernetzt. Gerade die deutsche Wirtschaft hat ein großes Defizit in den USA. Wenn Sie das pro Unternehmen sehen, ich habe mal eine Studie von Prof. Hermann Simon, Mittelstandsforscher, der sagt, es ist ein großes Defizit in den USA. Prozentual an der Größe des amerikanischen Marktes exportieren europäische und deutsche Unternehmen sehr viel weniger in den USA als zum Beispiel in der Türkei.
Alexis Pasadakis von ATTAC.
Ich würde auch gerne mal was zum Thema ISS sagen, was Sie schon sagten. Es gibt ja einen Grundsatz zum Thema Rechtssterblichkeit, gleicher Zugang zu Gerichtsbarkeit. Dieses ISS ist etwas, was es einfach aushebelt. Es ist eben ein Verfahren, bei wenn nur Investoren gegen Staaten klagen. Staaten können nicht gegen Konzerne klagen. Andere öffentliche Körperschaften können nicht gegen Konzerne klagen. Es ist aber auch nicht so, dass zum Beispiel Einzelpersonen, die betroffen sind durch Unternehmensentscheidungen, auf so eine Form zurückgreifen können. Und es ist natürlich auch nicht so, dass Einheimische darauf zurückgreifen können. Also rechtsstaatlich ist dieses Verfahren nicht, sondern gebe diesen Grundsatz des gleichen Zugangs aus und ist eben per se ein diskriminierendes Instrument, das eben in einer ganz bestimmten Gruppe sozusagen eine Sonderspur eingerichtet auf der Autobahn, alle anderen dürfen darauf nicht fahren.
Moment, da ist ein kleiner Denkfehler drin. Nur ein Staat hat die Möglichkeit, Gesetze zu erlassen. Wie wollen Sie dagegen vorgehen? Sie können natürlich klagen oder ordentliche Gerichtsbarkeit, das können Sie auch, wo es Investitionsklauseln gibt. Ein Unternehmen kann auch keine Gesetze erlassen. Wieso soll also da der Staat den gleichen Zugang haben? Der Staat hat das volle Gesetzgebungsmonopol und insofern
sehe ich da. Der Staat klagt auch, wenn Sie das Gesetz nicht befolgen.
Leider auch die Möglichkeit, Gesetze durchzusetzen. Investitionsklauseln gibt es nur da, wo Staaten das zulassen, dass Unternehmen gegen sie klagen dürfen. 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die USA wollen zurzeit eine Investorschutzklausel haben, weil sie sich davon versprechen, dass mehr Investoren aktiv werden. Prinzip der repräsentativen Demokratie, die 28 Regierungen, die uns das Mandat gegeben haben, sind demokratisch gewählt und das Titel wird von zumindest vom Europäischen Parlament und vom Bundestag demokratisch dann zugestimmt oder nicht zugestimmt.
Vielleicht eine letzte Frage. Ja.
Also wenn es ein Investitionsschutzklageverfahren geben soll, dann möchte ich als Steuerzahler diesen Richter bezahlen. Dann möchte ich den dann bezahlen, wenn er einfach da ist, an einem möglichst internationalen Gerichtshof. Ja. Das soll es meinetwegen geben. Und dann kann es auch nur darum gehen, ob ein Unternehmen diskriminiert worden ist, weil es ausländisch ist. Also weil es anders behandelt worden ist als inländische Unternehmen. Das kann ich alles noch verstehen. Aber ich möchte diesen Richter bezahlen, natürlich nicht alleine. Es kann nicht anders sein. Es ist eben derzeit so, dass der Richter bezahlt wird, wenn ein Unternehmen entscheidet, hier möchte ich klagen. Und dann kriegt der Richter sein Geld. Da muss der Richter ein Interesse haben, im Sinne des Unternehmens in der Tendenz zu entscheiden. Und das Ganze kann nur gehen, wenn die Steuerzahler den Richter bezahlen. Alles andere ist vollkommen normal. Das gilt auch für alle bisher geschlossenen Investitionsschutzverfahren in sogenannten Freihandels- oder Privilegierungsabkommen. Ich finde es überhaupt nicht in Ordnung, dass das private Anwälte
machen. Da haben aber Staaten und Unternehmen noch gar nicht, dass sie so ein Verfahren führen.
Ja.
Es gibt auch in Deutschland Schiedsgerichtsbarkeit. Fragen Sie mal Juristen. Die meisten Juristen werden Ihnen sagen, wahrscheinlich alle, da sind Sie besser aufgehoben, das geht schneller. Und die Nichtdiskriminierung kriegen Sie und das internationale Schiedsgerichtshof ist eine tolle Idee als Fernziehen. Also wir sind da dafür. Aber wer möchte mal tippen? Das wird dann eine WTO-Sache sein, Welthandelsorganisation. Wann haben wir sowas? Wollen wir darauf warten?
Übrigens, da kann man in der Zwischenzeit was anderes Sinnvolles machen.
Mal zum Abschluss, da sind sich ja alle einig. Also selbst vom vielbeschmähten BDI bis hin zur Attac, alle fordern diesen internationalen Investitionsschiedsgerichtshof.
Ich fordere nicht,
also alle außer Attac fordern ihn. Und insofern, ja, natürlich, also alle, die kritisch an der Diskussion beteiligt sind, die sagen, sie wollen, dass das Ganze multilateralisiert wird, dass man eine internationale Institution mit Berufsrichtern und so weiter, von Steuerzahler bezahlt einrichtet und solche Dinge dann vor diesem Gerichtshof verhandelt. So, und da brauchen sie halt eine gewisse Anzahl von Staaten, um das zu beschließen. Was aber möglich ist, und in diese Richtung, wie die Vorschläge auch von der Wirtschaftsminister Gabriel, ist, man könnte sagen, man nimmt das CETA-Abkommen, das Kanada-Abkommen, man nimmt das TTIP-Abkommen und versucht sowas, sagen wir mal, auf einer bilateralen Basis einzurichten, zumindest für den Berufungsgerichtshof. Man sagt, die Berufung, also die Letztentscheidung sozusagen, in erster Instanz, wäre dann immer noch bis auf weiter diese drei Anwälte, die Letztentscheidung liegt an einem Berufungsgericht, was aus Berufsrichtern besteht, was erst einmal auf diesem bilateralen Abkommen, TTIP und CETA basiert und dann schrittweise multilateralisiert werden kann, indem weitere Staaten dazu kommen. Dann kommt man irgendwann mal zur WTO und kommt dann sozusagen zu einem wirklichen internationalen Gerichtshof. Und das ist aus meiner Sicht zumindest eine gangbare Zwischenlösung, so schwer das auch sein wird mit den Amerikanern, ehrlich gesagt, weil die Amerikaner natürlich alles, was international ist, was multilateral ist, erstmal von sich.
Alexis Passadakis von Attac.
Ich würde gerne noch mal kurz zurückschauen, wie diese Verhandlungen bisher gelaufen sind und wo wir jetzt, glaube ich, stehen, an welchem Punkt. Und zwar am Anfang der Verhandlungen war das große Versprechen Jobs und Wachstum. Das war die Melodie, die gespielt wurde von der EU-Kommission, von den Regierungen. Darauf ist es tatsächlich leiser geworden, weil es eben in der Öffentlichkeit nicht gut ankam, weil ein großer Teil der Leute es nicht geglaubt hat und da, naja, auch die entsprechenden Akteure teilweise wieder zurückrudern mussten. Im Vordergrund wurde dann ganz stark geschoben, dass es diese asiatische Gefahr sozusagen gibt, wenn man nicht schnell genug ist, dann hängt man hinterher und muss jetzt dieses Abkommen mit den USA machen, sind wir nicht abgekoppelt. Aber ich habe auch den Eindruck, dass das in der Öffentlichkeit nicht verfängt, weil die große Debatte tatsächlich erstmal um ISIS war, um dieses Schiedsverfahren. Da hat die Kommission völlig gemauert lange Zeit, auch die Bundesregierung, und jetzt in den letzten Monaten wird hektisch etwas Neues ausgepackt. Nämlich zum Beispiel dieser öffentliche internationale Gerichtshof, der an den Verhandlungen nirgendwo bisher auf dem Tisch liegt, sondern erstmal nur als Idee posiert. Und ich finde es immer gut, wenn programmatische Debatten geführt werden, aber mit der Verhandlungsqualität ist erstmal gar nichts zu tun. Also mein Eindruck ist, dass der Widerstand deshalb zunimmt, weil tatsächlich die Akteure, die da verhandeln, von ihren Argumenten her ziemlich nackt sind, weil es letztendlich darauf hinausläuft, dass es im Wesentlichen ein Abkommen mit ganz großen Konzernen ist, weder der Bevölkerungsmehrheit, denke ich, noch den kleinen und mittleren Unternehmen im Wesentlichen nützen wird. Und ich denke, man muss sehr genau hinschauen, mit welchen neuen Ideen die Kommission in nächster Zeit aufwarten wird. Aber das hat alles...
Nur das Zeitfenster
vorgestellt. Ja, da bin ich sehr gespannt. Aber das hat gar nichts mit Zeit, also zum Großteil gar nichts damit zu tun, was die eigentliche Intention der Akteure ist und nichts damit zu tun, wie sie eigentlich gestartet sind und wo sie eigentlich hinwollen. Und deshalb wachsam sein und versuchen, viel rauszubekommen. Und je mehr man weiß, desto kritischer wird man bezüglich dieser Abkommen.
Zum Abschluss noch einmal der Moderator Ludwig Georg Braun von Braun-Melsungen.
Ja, wir haben hier heute einen weiten Fächer der Argumente des Pro und Kontras erlebt. Es wird noch viel Diskussion geben, da bin ich sicher, weil es alles so komplex ist. Der Teufel ist hier im Detail in der Ausgestaltung, da haben Sie vollkommen recht. Auf der anderen Seite glaube ich, aber es ist eine wichtige Tatsache, dass wir uns als Wirtschaft immer sehr viel davon versprochen haben, wenn der Handel mit unseren Gütern erleichtert wurde. Und so war es auch, galt es auch für Schiedsgerichte. Selbst aber ein Unternehmen geführt, das wo immer Möglichkeiten hatten, haben wir Schiedsklauseln eingebaut in Verträge, um den normalen Weg zu verkürzen und damit auch gleichzeitig Kosten zu reduzieren. Niemals ist es dazu gekommen, dass wir nicht den offiziellen Weg durch die gesetzlichen Instanzen entgehen können oder die gerichtlichen Instanzen des Landes entgehen können. Wir haben immer auf diese Art und Weise Lösungen gefunden, die über Urteile in Schiedsgerichten dann entweder zu vergleichen gekommen und die es uns damit erleichtert haben, wesentliche Kosten und Zeit zu ersparen. Also das war sicherlich als Grundabsicht auch und ist die Grundabsicht auch anderer. Ich will nicht ausschließen, dass bestimmte Gruppierungen, die Interessen an solchen Abkommen haben, dann auch ganz andere Zielsetzungen haben. Und insofern ist es sicher wichtig, dass wir da wachsam sind und aufpassen, dass nicht eine Parallele oder aushebelnde Gerichtsbarkeit entsteht, die nicht den normalen Normen eines demokratischen Staates unterworfen ist. Das ist sicherlich ein Aspekt und das ist auch immer das Positive an so einer Sache. Wenn es Opposition gibt und es nicht einfach durchgewunken wird, dann gibt es meistens Verbesserungen in solchen Abkommen. Das gilt für die Kommissionsverhandlungen. Insofern können wir uns alle, glaube ich, ein Stück weit als Sieger auch heute Abend in dieser Kommission verstehen. Aus dem einfachen Grund, ja, wir haben die Argumente untereinander ausgetauscht und damit also eine andere Erkenntnis gewonnen. Und so hoffe ich, dass ich in dieser Erkenntnis nach Hause gehe. Alles Gute und herzlichen Dank.